ARD.
David, hast du neulich den Erdbeermond gesehen?
Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe sogar einen Artikel drüber geschrieben. Und dann habe ich mir nämlich gedacht, ich habe noch nie in meinem Leben einen Mondaufgang mir bewusst angeschaut. Deswegen nehme ich mir dann heute extra die Zeit, wenn ich schon drüber schreibe, um ihn mir anzuschauen. Und tatsächlich dann so gegen 22:30 ist so ein richtig, richtig roter Mond über dem Horizont aufgegangen.
Aber mega früh bei euch. Also ich wohne ja in Schleswig-Holstein und ich konnte den Mond erst um 23:45 sehen. Ich musste extra lange wach bleiben dafür.
Ja, da sieht man, wie weit wir voneinander entfernt sind bei der Aufnahme. Du in Schleswig-Holstein, ich bin in Baden-Württemberg. Und übrigens, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass der rot ist, dass er Erdbeermond heißt. So heißt ganz einfach der Junivollmond. Das kommt von den Algonquin, das ist ein indigenes Volk Nordamerikas. Und die nennen den Junivollmond Erdbeermond, weil sie da die Erdbeeren ernten. Die sind da reif.
Und der Mond, der fasziniert ja nicht nur uns und auch nicht nur, wenn es ein Erdbeermond ist, sondern der Mond hat Menschen irgendwie schon immer fasziniert. Und über den Mond wollen wir heute noch ein bisschen genauer sprechen. Und zwar genauer gesagt ums Reisen zum Mond und vielleicht auch ums Bleiben auf dem Mond. Und wenn wir schon mal auf dem Mond sind, dann können wir ja eigentlich auch noch zum Mars reisen.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14.
Ready for liftoff. Der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anne-Dorette Ziems und David Beck.
Ja, der Mond, der muss die Menschen eigentlich immer schon fasziniert haben. Und ganz bestimmt muss vielen Kulturen auch der Mondzyklus aufgefallen sein, von Neumond bis Vollmond und wieder zurück. Wobei ich da sagen muss, ich weiß nicht, ob mir das aufgefallen wäre, wenn ich irgendwie, sagen wir mal, in der Steinzeit gelebt hätte. Ich weiß einfach nicht, ob ich genug hingeschaut hätte. Ich weiß nicht, Anne, meinst du hättest das gesehen?
Ich glaube, man muss den Mond schon einfach eine Zeit lang die ganze Zeit beobachten. Was ich auch immer krass finde, wenn ich versuche, den Mond zu fotografieren, fällt mir das jedes Mal auf, wie schnell der eigentlich ist. Das ist ja was man gar nicht merkt, wenn man einfach so vor sich hin lebt und ab und zu mal zum Mond guckt. Aber der geht immer so richtig schnell schon aus dem Kamerabild raus.
Genau, aber dieser Mondzyklus, der ist auf jeden Fall vielen Menschen aufgefallen. Und die Mondphasen, die sind dann auch die Grundlage geworden für wahrscheinlich die meisten Kalender, so die es gibt. Also da sieht man auch schon, Menschen haben sich immer mit dem Mond beschäftigt. Und wahrscheinlich haben sich auch viele Menschen immer Gedanken gemacht, so kann ich da wohl hinreisen?
Die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie früh eigentlich klar war, dass der Mond auch aus Gestein ist. Also dass das so ähnlich ist wie die Erde,
genau.
Und nicht nur irgend so ein Licht am Himmel.
Ja genau, ich habe in einem Artikel gelesen, wenn ich wohin reisen möchte, dann muss das, wo ich hinreisen will, ja auch aus etwas bestehen. Also das kann nicht einfach nicht sein. Und viele Menschen, viele Kulturen haben den Mond auch als Gott oder Göttin gesehen. Und ja, da kann man dann halt nicht drauf stehen. Aber das, finde ich, sagt auch schon wieder vieles, dass wir den Mond wirklich literally vergöttern. Und spätestens dann im antiken Griechenland gab es die ersten Mondreisegeschichten. Also zum Beispiel die Art, wie die da hingereist sind in diesen Geschichten, war sehr weit davon entfernt, wie man das tatsächlich macht. Natürlich, die wussten das einfach noch nicht. Aber später, als dann unser Verständnis für Physik und Astronomie besser wurde, da wurden dann auch diese Geschichten realistischer. Das kann man dann auf jeden Fall schon Sci-Fi nennen. Also das Buch Von der Erde zum Mond von Jules Verne, das ist aus dem Jahr 1865, da werden die mit einer Kanone zum Mond geschossen. Also das ist vielleicht nicht ganz so realistisch, aber es geht schon in die Richtung. Und dieses Buch, das hat ein junger Hermann Obert gelesen und ihn total begeistert. Der hat dann später eins der ersten Konzepte für ein Raketentriebwerk mit Flüssigtreibstoff entworfen und hat dann ein Buch dazu geschrieben. Das hat einen der besten Titel ever, finde ich. Die Rakete zu den Planetenräumen. Da hat das Weltall oder Weltraum hatte noch gar keinen Namen. Deswegen hat er einfach Planetenraum dazu gesagt oder Planetenräume.
Auch nicht schlecht. Wieso hat sich das nicht durchgesetzt?
Ja, das hätte ich auch sehr schön gefunden. Auf jeden Fall hat dieses Buch dann wiederum einen jungen Werner von Braun sehr begeistert. Und der gilt dann echt so ein bisschen als Architekt der Apollo-Missionen. Und da hat man dann wirklich eine ziemlich gerade Linie von Jules Verne bis zu Neil Armstrong eigentlich.
Der Mond war dann anscheinend irgendwann so ein bisschen ausgeschöpft und deswegen gab es natürlich auch einige Romane, in denen es dann direkt zum Mars ging. Und was denkst du, David, was ist ein guter Grund, um auf den Mars zu fliegen für so ein Buch?
Um Marsmenschen zu treffen?
Quasi. Noch besserer Grund ist, eine Marsianerin zu heiraten. Natürlich.
Ah, ja, klar.
Sie nicht nur treffen, einfach direkt auch heiraten. Genau das macht ein Astronaut in Across the Zodiac. Das ist ein Roman von 1880, also lange bevor es überhaupt die ersten Raketen gab. Und was eigentlich die Faszination für den Mars so ausmacht, heute wollen wir ja unbedingt zum Mars oder wir denken, der Mars ist das ideale erste Ziel, um mal zu einem anderen Planeten zu fliegen, weil alle anderen Planeten einfach noch schwieriger zu bereisen sind. Also die Venus ist ja zum Beispiel näher an uns dran. Da wäre eigentlich der erste Gedanke erstmal, okay, vielleicht da als erstes hin, aber die Venus ist einfach so tödlich. Also da ist es so heiß, da ist der Atmosphärendruck so hoch, dass man es da nicht aushält, nicht mal mit einem Raumanzug. Und deswegen ist der Mars einfach besser geeignet. Historisch gesehen kann man aber auch ein bisschen erklären, warum der Mars vielleicht so ein bisschen mehr gereizt hat als die Venus. Und das liegt einfach daran, dass der Mars nämlich im Gegensatz zur Venus mit ihrer dichten, heißen Höllenatmosphäre fast gar keine Atmosphäre hat. Und deswegen kann man auch die Marsoberfläche einigermaßen gut mit Fernrohren beobachten. Grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass sowohl auf dem Mars als auch auf der Venus Leben vorhergesagt wurde. Und dann wollte man es natürlich genauer wissen. Und einer, der das wissen wollte, war Percival Lowell. Das ist ein Astronom, Diplomat, Autor von Reiseberichten. Er hat sich gesagt, okay, wenn wir feststellen wollen, ob es auf anderen Planeten Leben geben kann, dann müssen wir zwei Fragen beantworten. Und das ist einmal, sind die physikalischen Voraussetzungen zur Besiedelung gegeben? Und gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass der Planet tatsächlich bewohnt ist? Und kleiner Spoiler, er hat tatsächlich beide Fragen einfach mit Ja beantwortet. Denn er sagt, okay, für Leben brauchen wir Luft und Wasser. Und okay, Luft gibt es ja direkt nicht auf dem Mars, aber er hat halt immerhin gesehen, okay, da ist eine Atmosphäre. Und beim Wasser hat er gesehen, dass die Polkappen da sind auf dem Mars, ist aber fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die saisonal schmelzen. Und das ist nicht richtig, aber immerhin, da ist Wasser. Durch Fernrohre kann man natürlich nicht so viel sehen, wie wir jetzt heute mit Teleskopen aktuell entdecken können. Deswegen hat er auch damals gedacht, er hat Vegetation gesehen. Und dann gibt es noch so einen Mythos auf dem Mars und das sind die sogenannten Marskanäle. Früher, wenn der Mars beobachtet wurde, dann haben die Astronomen so schnurgerade Linien auf dem Mars gesehen. Und die haben halt dann daraus geschlossen, dass das Wasserkanäle sind. Und dass es dann eine Marszivilisation gab, die diese Wasserkanäle künstlich eben gebaut hat, weil die ja so gerade waren und nicht so aussahen wie Flussverläufe oder so. Und Percival Lowell, über den wir gerade schon gesprochen haben, der ist übrigens auch genau der, der das Lowell Observatory gegründet hat. Und das ist die Sternwarte, mit der Pluto entdeckt wurde. Eigentlich war die aber extra dafür da, um eben den Mars und diese Kanäle auf der Oberfläche zu beobachten. Und dann kam am Ende tatsächlich raus, diese Kanäle gibt es gar nicht. Das muss irgendwie ein Artefakt oder eine optische Täuschung aus den Fernrohren gewesen sein. Denn in den 60er Jahren hat die NASA richtig angefangen, Sonden zum Mars zu schicken. Die Mariner-Sonden, das waren die allerersten. Und die haben keine Kanäle entdeckt und deswegen leider auch die Sache mit den Marszivilisationen, die dann diese Kanäle gebaut haben, ausgeschlossen.
Für mich hört sich das auch irgendwie so ein bisschen an, als hätte sich Lowell da einiges ausgedacht. Ah, ich meine, das hier könnte so ein bisschen aussehen wie Vegetation. Also
ich glaube, er hat einfach gehofft, aber hat sich leider alles nicht bewahrheitet. Das alles zeigt, dass der Mars schon super früh ein Kandidat für mögliche Reisen, mögliche Besiedelung war, weil man einfach davon ausgegangen ist, dass der geeignet ist für Leben.
Ja, aber bevor es dann zum Mars ging, ging es ja zum Mond. Das wissen wir alle schon eine ganze Weile her, dass wir da gelandet sind, 1969 mit Apollo 11 das erste Mal. Aber so richtig ausführlich werden wir mal in einer eigenen Folge über Apollo reden. Ein bisschen von der Vorgeschichte wollte ich jetzt trotzdem erzählen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Werner von Braun, der kann als Architekt der Apollo-Mission bezeichnet werden. Bei Werner von Braun muss man einfach immer dazu sagen, der hat auch ganz schön viel Blut an den Händen. Der entwickelte die V2-Rakete für die Nazis. Die hat viele Menschenleben auf dem Gewissen. Das ist alles nicht entschuldigbar bei von Braun, der das einfach hingenommen hat, um seinen Traum zu verwirklichen von der Raumfahrt.
Und das hat dann ja auch so ein bisschen geklappt.
Ja, es hat auf jeden Fall geklappt. So nach dem Krieg kam er dann nämlich in die USA, war da dann aber erstmal in der Raumfahrt hinten dran, weil die Sowjetunion am Anfang des Space Races wirklich vorne war. Also der erste Satellit im All, das erste Lebewesen, der erste Mensch, die erste Frau, der erste Spacewalk. Diese ganzen ersten Sachen, das waren alles die Sowjets. Und John F. Kennedy wollte dann Anfang der 60er Jahre irgendwas, mit dem man die Sowjetunion schlagen könnte. So innerhalb von 10 Jahren könnten die USA auf dem Mond landen, glaubt von Braun. Und damit hat er ja dann auch recht. Und die USA haben das Space Race gewonnen.
Werner von Braun wird ja immer in einem Atemzug direkt mit Apollo genannt. Aber was vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist, ist, dass er lange vor der ersten Mondlandung auch schon die Idee hatte, zum Mars zu fliegen. Er hat 1948 das Buch Das Mars-Projekt geschrieben und die Grundidee war, dass es insgesamt 7 astronautische Raumschiffe geben sollte, die im Erdorbit zusammengebaut und auch betankt werden. Und dann sind die 3 Jahre unterwegs und davon ungefähr 15 Monate auf der Marsoberfläche. Grundsätzlich ist dieses Mars-Projekt völliger Wahnsinn, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also insgesamt wären dafür 1000 Raketenstarts notwendig. Die meisten davon sind jetzt nicht, um direkt zum Mars zu fliegen, sondern um diese interplanetaren Schiffe zu betanken. Und im Vergleich mal kurz dazu, die Menschheit hat erst in den 90ern die 1000. Rakete in den Orbit geschossen.
Ich frage mich immer so ein bisschen, ob das wirklich realistisch für ihn war, so einfach 1000 Raketen zu starten.
Ja, gute Frage. Also wahrscheinlich war das auch wieder so ein bisschen Wunschdenken. Also dieses Mars-Projekt, was er sich als erstes überlegt hat, das hätte 1965 auf dem Mars landen sollen. Wir alle wissen, dass das nicht passiert ist. Er hat dann tatsächlich nach der Mondlandung 1969 nochmal eine Mars-Mission vorgeschlagen, bisschen anders designt. Die hätte dann 1981 auf dem Mars ankommen sollen. Ist auch nicht passiert. Die hätte allerdings auch ein bisschen weniger als 1000 Raketenstarts gebraucht. Nur 400.
Ah ja.
Also wirklich sehr ambitionierte Pläne und dabei ist es ja nicht geblieben. Also es gab immer mal wieder Ideen und genau deswegen ist manchmal eben auch Science Fiction so cool, weil die haben halt irgendwie das Limit nicht, was so Materialien und Geld und so weiter angeht und die können dann quasi all diese ganzen Ideen, die es mal gab, aufgreifen. Bei For All Mankind, das ist eine Serie, da ist das ja zum Beispiel auch so, dass viele Ideen von Werner von Braun verwirklicht wurden, die es nicht in echt gab und inklusive Mars-Mission und tatsächlich sogar auch Mars-Basis Aufbau.
Sehr große Empfehlung übrigens für die Serie, ist wirklich sehr cool.
Vor allem die ersten Staffeln, muss man dazu sagen.
Ja.
Generell sind astronautische Marspläne immer sehr vage geblieben. Seit Apollo, seit man quasi diese Mondmission einmal abgeschlossen hatte, war eigentlich immer die nächste Idee, wenn wir nochmal sowas in die Richtung machen wollen, dann erst nochmal zum Mond und dann von da aus irgendwie zum Mars. Also, dass man quasi so eine Zwischenstation etabliert. Ein größerer Anlauf von so einem Plan, den gab es nochmal in den 1990er Jahren. Und zwar vom damaligen Präsident George Bush Senior. Der wollte Mondmission und dann auch im Anschluss eine Marsmission voranbringen. Und das Ganze erinnert so ein kleines bisschen an die Apollo-Zeit, wo es diese berühmte Rede von John F. Kennedy gab, in der er gesagt hat, in diesem Jahrzehnt möchten wir unbedingt jemanden auf dem Mond haben. Und die Rede von George Bush Senior war tatsächlich, fand ich auch, so ein kleines bisschen wie die von JFK damals.
Ja, ich finde JFK aber so ein bisschen motivierender, muss ich sagen.
Aber auch, also in den 90ern gab es kein Space Race, was das so ein bisschen angefeuert hat. Und ein Space Race könnte sich jetzt ja wieder so ein bisschen etablieren. Diesmal mit China, nicht mit der Sowjetunion, als Racing Partner quasi, die ja auch vorhaben, in den 2030ern auf dem Mars landen zu wollen. Wir lassen das mal im Raum, kommentieren jetzt vielleicht erstmal nicht, ob das vielleicht passieren wird oder vielleicht nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass der generelle Gedanke, dass man irgendwann mal zum Mars fliegen könnte, der ist nie wieder weggegangen. Und das erkennt man an ganz anderen Missionen, die gemacht wurden, um das so ein kleines bisschen zu üben. Und zwar gibt es verschiedene Analogmissionen, wird das genannt, wo man quasi hier auf der Erde so eine Mars-Mission simuliert. Und da geht es ja vor allem jetzt nicht darum, um irgendwie Raketentechnik zu testen oder sowas, sondern um das Zusammenleben zu testen. Bei so einer analogen Mars-Mission lebt eine Forschungsgruppe quasi abgeschottet von allen und die tun so, als wären sie auf einer Mars-Mission und müssen quasi all diese ganzen Hürden meistern, inklusive zum Beispiel, dass die Kommunikation immer verzögert ist, dass es begrenzt irgendwie Ressourcen gibt und so weiter.
Ja, und auch einfach, dass man auf engstem Raum zusammenleben
Voll.
Muss mit Menschen, die einem vielleicht irgendwann mal auf den Sack gehen.
Diese meisten von diesen analogen Missionen, die gehen so ein Jahr. Eine von diesen analogen Astronautinnen, kann man dazu auch sagen, ist Geophysikerin Christiane Heinecke. Sie kommt aus Deutschland und hat von 2015 bis 2016 ein Jahr auf Hawaii verbracht, um genau so eine Mars-Mission zu testen. Wir haben sie gefragt, warum sie gerne zum Mars fliegen möchte.
Ja, das ist natürlich eine fiese Frage. Jetzt aktuell würde ich nicht zum Mars fliegen, weil ich 2 kleine Kinder habe. Ja, das ist ein Planet, auf dem wirklich alles anders ist. Die Anziehungskraft ist eine andere. Das heißt, ich könnte es vielleicht schaffen, auf dem Mars in einen Salto zu springen.
Ja, auf dem Mars ein Salto zu springen, da habe ich mir noch gar nie gedacht. Aber klar, ich meine, ist das ein Drittel der Schwerkraft von der hier?
Ja.
Ich würde einfach, wenn ich auf dem Mars wäre, glaube ich, erstmal einen Tag einfach nur draußen stehen und mir diese Landschaft anschauen. Obwohl es nur so eine rote Steinwüste ist.
Und irgendwie losrennen und so Rover suchen und so.
Das, wie der Marsianer so.
Ja, voll.
Und dann,
ja,
und auseinandernehmen dann
und so weiter. Genau, ja, das fände ich auf jeden Fall auch mega. Christiane Heinicke forscht heute an der Universität in Bremen zu außerirdischen Habitaten, was ja auch immer mal wieder im Raum steht für Mond und Mars, worüber wir nachher auch nochmal kurz sprechen.
Die privaten Marsfluginitiativen, die waren oft schon deutlich konkreter. Allerdings gab es ja jetzt auch noch nie so ein ganz konkretes Launchdatum. Aber da wollen wir auch mal über drei sprechen. Das ist einmal Mars Direct, Mars One und natürlich SpaceX beziehungsweise Elon Musk, auf dessen Mist da ja diese ganze Mars-Geschichte hauptsächlich wächst. Mars Direct, das war die Idee von einer Gruppe von Raumfahrtingenieuren um Robert Zubrin. Und das war tatsächlich so eine direkte Antwort eigentlich auf die Space Exploration Initiative, die diese Gruppe einfach als viel zu teuer angesehen hat. Also diese Idee mit der Zwischenstation auf dem Mond, dass man die erst bauen muss. Und also das fand ich viel zu teuer. Und das war ja am Ende auch der Grund, warum der US-Kongress die Space Exploration Initiative abgeschossen hat.
Und deswegen heißt es auch Mars Direct, oder? Weil man einfach direkt zum Mars fliegt.
Genau, also die Idee war, dass man halt direkt von der Erde startet und ohne zwischenbetankt zu werden oder irgendwie ein Raumschiff im Orbit zusammenzubauen oder so, einfach direkt zum Mars fliegt. Und weil das ja relativ teuer ist, so direkt von der Erdoberfläche zu starten, vor allem wenn man alles auf einmal mitnehmen muss, hatten sie eine Idee vor allem, nämlich das Schiff für die Rückkehr, das würde vorab schon zum Mars fliegen und zwar unbetankt, weil den Treibstoff für den Rückflug mitzunehmen, das macht für Robert Zubrin einfach wenig Sinn.
Okay. Well, if you looked at these other mission plans, what you saw was that the majority of the mass that they were sending to Mars was the propellant to come back. Shouldn't you go to Mars and have the propellant to come back? Well, is that how we've explored on Earth? Did Lewis and Clark cross the American continent bringing with them all the food, water, and air they would need for themselves and their horses for a 3-year transcontinental trip of exploration? No.
Ja, Lewis und Clark, die kennt man hier nicht so, die Zubrin da erwähnt. Die haben Anfang des 19. Jahrhunderts eine der größten Expeditionen über den amerikanischen Kontinent geleitet. Und die hätten ja auch nicht alles mitgenommen, sagt Zubrin hier, was sie für diese Expedition gebraucht haben. Sie haben einfach die Ressourcen genutzt, die es gab. Und das sollten wir auf dem Mars auch machen, sagt Zubrin. Damit meint er eben dieses Rückkehrschiff ohne Treibstoff. Das würde sich dann nämlich auf dem Mars den Treibstoff selber machen. Es hätte so ein bisschen Wasserstoff dabei. Mit dem CO2 in der Atmosphäre könnte sich das Schiff dann selber Methan und Sauerstoff machen. Und das kann man als Treibstoff für die Rückkehr nutzen.
Das ist ja aber auch eigentlich mega schlau. Und auch ehrlich gesagt, das ist hier so ein bisschen auch die Folge der Science-Fiction-Vergleiche. Aber es ist ja auch genauso, wie es bei der Marsianer gemacht wird.
Und das ist übrigens auch der Grund, warum das Starship mit Methan fliegt. Also mit Methan und Sauerstoff, mit genau dieser Mischung. Das ist gar nicht so der ideale Treibstoff für so einen Flug. Aber weil Elon Musk eben zum Mars will, hat er das Starship gleich schon so für die Marsflüge ausgelegt. Was genau besser ist, Direktflug oder Zwischenstation, da gibt es immer noch keinen so einen richtigen Konsens. Das liegt aber auch daran, dass es wirklich auf die Situation ankommen kann, was mehr Sinn macht, sagt Christiane Heinicke.
Ich kann in mehreren Stufen oder mehreren Etappen fliegen oder eben in einem Rutsch. Wenn ich aber in einem Rutsch jedes Mal fliege, dann muss ich meine ganze Infrastruktur, alles, was ich brauche, jedes Mal komplett mitschleppen. Muss relativ große Raketen bauen, muss mit der kompletten Rakete dann auch landen. Das ist natürlich ein irrer Materialaufwand. Das ist für die ersten Missionen, für die ersten 5, wahrscheinlich auch für die ersten 10 Flüge, ist das wahrscheinlich die bessere Variante, die günstigere Variante. Aber wenn ich langfristig denke und da wirklich hunderte Male, vielleicht sogar tausende Male irgendwann fliegen möchte, dann ist es besser, diese Zwischenstationen zu haben, weil dann brauche ich immer nur relativ kurze Abschnitte fliegen. Und dann brauche ich nur relativ wenig Material jedes Mal mitnehmen und kann auch kleinere Versorgungsflüge mal starten.
Insgesamt würde Mars Direct fast 2,5 Jahre dauern, so der astronautische Teil davon, jeweils 6 Monate hin- und zurückfliegen und dann 16 Monate auf der Oberfläche, wo man sich vielleicht denkt, what, 16 Monate, Apollo 11 war nicht mal ein Tag auf dem Mond. Ja, aber das liegt daran, dass Mars und Erde immer unterschiedlich zueinander stehen und wir mit unserer aktuellen Technologie eigentlich immer auf ein Startfenster warten müssen, bei dem man dann möglichst schnell, aber gleichzeitig möglichst effizient hin und her fliegen kann. Das ist so interplanetares Min-Maxing sozusagen. Wesentlich länger würde Mars One dauern, weil das nämlich gar kein Ende hätte. Das war ohne Rückflug gedacht, also direkt von Anfang an eine dauerhafte Besiedlung. Im Nachhinein muss man sagen, das war alles ein ziemlich großer Clusterfuck, deswegen muss man da gar nicht so viel zu erzählen. Es war für Headlines gut, vor allem dann die Idee, dass man dann eine Reality-TV-Show draus macht, also die Leute, die da dann sind, dass die gefilmt werden und ja, wahrscheinlich gibt es auch Drama und so.
Wahrscheinlich wäre das auch eine echt beliebte Reality-Show gewesen, also kann ich mir schon vorstellen, dass Leute sich das angeguckt hätten.
Ich hätte es auf jeden Fall geschaut und ich bin auch eigentlich überhaupt kein Trash-TV-Schauer.
Nee, ich gucke das auch nie, aber das hätte ich mir auch natürlich auch angeguckt.
Ja, die Macher von Mars One behaupten, dass sich 200.000 Leute beworben hätten. Also das waren einfach ein paar Leute, die sich das angeschaut haben, sich dann wahrscheinlich gedacht haben, haha, lustig, und wieder gegangen sind. Das haben die direkt als Bewerber gezählt.
Ja, auf gar keinen Fall bleibe ich für immer auf dem Mars.
Ja, selbst von denen, die sich dann tatsächlich beworben haben, da meinten es auch nicht alle ernst, wie zum Beispiel die Comedy-Autorin Lauren Reeves in ihrem Bewerbungsvideo.
Hello Earth, my name is Lauren Reeves and I'm a human. Please send me to Mars. I think I'd be a great candidate to send to space because my calendar is very wide open in the year 2023. I have nothing planned for that year. I don't even know if I'll still be alive. In the year 2023, I'm pretty much open as of now.
Ja, sie sagt, sie sei die perfekte Kandidatin, einfach weil sie 2023 noch nichts zu tun hat.
Ja, und man muss vielleicht noch dazu sagen, ihr Video ist von 2014. Also der Gag ist, natürlich hat sie nichts vor, weil es ist irgendwie noch ewig hin.
Ja, ich kann, auch wenn es kein ARD-Podcast ist, zu Mars One wirklich dringend die Folge von Darwin gefällt das dazu empfehlen. One-Way-Ticket zum Mars heißt die. Ich habe vorhin gesagt, es gab nie wirklich ein konkretes Launch-Datum für eine Mars-Mission. Da könnte man mir tatsächlich widersprechen und sagen, dass Elon Musk ja schon eigentlich 2024 zum ersten Mal mit Menschen zum Mars fliegen wollte. Aber das ist halt nicht passiert. Und es war von Anfang an völlig unrealistisch, was er machen wollte. Es ist jetzt auch völlig unklar, wann und ob es überhaupt passieren wird mit SpaceX.
Das Starship läuft ja auch noch gar nicht.
Genau, es läuft noch nicht. Trotzdem ist es für mich diese Idee, dass das Starship zum Mars fliegen wird, aktuell das aussichtsreichste Konzept, einfach, ja, weil es schon ein bisschen fliegt zumindest.
Und weil man so das Gefühl hat, dass Elon Musk es einfach unbedingt will und das so lange pusht, bis es passiert.
Was aber mit Sicherheit nicht passieren wird, ist diese Besiedelung, die Musk vorhat. Eigentlich will er das ganz eigenhändig machen, 1 Million Menschen dahin bringen bis 2050. Dazu wollte er 1000 Starships bauen, die dann jeweils 10-mal mit 100 Menschen zum Mars fliegen sollen. Da würde dann im Schnitt etwa ein Starship am Tag mit 100 Menschen auf dem Mars ankommen.
Aber auch selbst wenn das alles gehen würde, woher 1 Million Leute finden, die zum Mars fliegen und da dann einfach für immer wohnen, das ist schon viel.
Meinst du nicht, dass man die finden würde?
Oh, ich weiß nicht.
Von den 7 Milliarden, die es aktuell gibt?
Vielleicht
so am Anfang, als ich diese Pläne gehört habe, habe ich gesagt, ja, wäre ich sofort dabei. Mittlerweile auf keinen Fall mehr, muss ich sagen. Aber hätte mich Elon Musk vor so 7 Jahren oder so gefragt, dann wäre ich sofort mitgeflogen, glaube ich. Also tatsächlich glaube ich schon, dass es die Leute geben wird. Aber ich denke mir jetzt auch, ganz viele von denen hätten das dann wahrscheinlich auch nicht durchdacht. Also ich könnte mir dann auch gut vorstellen, dass es einfach deswegen dann nicht gut gehen würde, weil man dann irgendwie von dieser 1 Million Menschen 800.000 hat, die dann relativ schnell keinen Bock mehr haben, da zu sein und es einfach kein Rückflugticket gibt.
Also es geht ja nicht nur darum, dass alle was essen können, sondern alles andere musst du ja auch irgendwie mitbedenken. Es ist ja nichts auf dem Mars. Also niemand hat ein Auto, es gibt nicht die Bahn, es gibt nicht die Post, es gibt nichts. Wenn wir jetzt so über Mondbasis oder vielleicht auch irgendwann mal Marsbasis sprechen, dann ist ja auch immer die Frage, was genau passiert da eigentlich? Also ist das eine Forschungsstation? Was machen die Leute da? Und immer mal wieder im Raum steht auch, dass man ja auch einfach so Rohstoffe abbauen könnte auf dem Mond, auf dem Mars, vielleicht sogar auf Asteroiden. Und es gibt nicht nur staatliche Organisationen, die halt sagen, ja okay, wir wollen irgendwie vielleicht mal an die Rohstoffe irgendwann, sondern auch Firmen, die sich schon richtig auf die Fahne geschrieben haben, wir fliegen zum Mond und wir bauen da irgendwas ab. Und im Moment muss man sagen, der interessanteste Rohstoff, der ist erstmal Wasser. Also vor allem auf dem Mond, der ja als erstes bereist werden wird, ist Wasser der interessanteste Rohstoff, um ihn dann einfach vor Ort zu benutzen. Also gar nicht mal, um irgendwas Krasses damit zu machen, sondern um den dann zum Trinken einfach zu nutzen oder vielleicht auch, um daraus Treibstoff zu machen.
Also ich finde, Raketentreibstoff aus Wasser zu machen, eigentlich schon ganz schön krass, weil du gerade gesagt hast, dass man damit nicht so richtig was Krasses machen kann.
Man macht eigentlich nichts Krasses. Also stimmt, eigentlich ist es krass und es ist ja auch so ein bisschen wie bei Mars Direct dann mit dem CO2 aus der Atmosphäre.
Ja, ja.
Hat so ein bisschen diesen Vibe. Genau, aber ja, tatsächlich aufsplitten in Sauerstoff und Wasserstoff und dann kann man das auch als Raketentreibstoff verwenden.
Ist auch der bessere Treibstoff als Methan,
ja,
Sauerstoff.
Ja, das stimmt. Genau, was auch noch interessant auf dem Mond vor allem ist, ist Helium-3. Das hört man immer mal wieder. Das ist etwas, was es auf der Erde nicht so viel gibt. Auf dem Mond gibt es davon mehr. Und das könnte irgendwann mal interessant sein für Kernfusion. Das Ding ist halt, wir haben noch keine Kernfusion. Also auf Kernfusion hoffe ich sehr stark. Darauf freue ich mich richtig, wenn das passiert. Und Helium-3 ist deswegen so interessant, weil man damit Kernfusion ohne radioaktive Abfälle machen kann. Also deswegen ist das jetzt schon begehrt und es wird jetzt schon geschielt, ob man sich das irgendwie vom Mond holen könnte. Was dann vielleicht noch interessant sein könnte, ist sowas wie Titan oder sowas wie seltene Erdenmetalle. Das sind übrigens Metalle, die sind gar nicht mal so selten auf der Erde, die aber extrem wichtig für Elektronikbauteile, also für Smartphones zum Beispiel sind. Das Problem ist so ein bisschen, bei all diesen Sachen, selbst beim Wasser, wir wissen nicht so genau, wie viel es davon auf dem Mond gibt. Also wie doll es sich lohnt, quasi da jetzt irgendwas abzubauen, da jetzt irgendwas zu machen. Und das zweite Problem ist, es ist viel zu teuer noch, also zum Mond zu fliegen oder sogar zum Mars, das ist ja noch extremer, da irgendwas abzubauen und die Rohstoffe dann zur Erde zu bringen.
Ja, und da muss man ja auch dazu sagen, sollten wir das jetzt anfangen, dass wir irgendwie ganz viele seltene Erden zur Erde bringen?
Also es ist gar nicht mal so einfach zu sagen, dürfen wir eigentlich Rohstoffe auf dem Mond abbauen? Und es gibt den Weltraumvertrag von 1967, der ist von der UN, also von den Vereinten Nationen, und regelt den Umgang mit Himmelskörpern, also auch dem Mond und allen anderen Himmelskörpern. Und in diesem Weltraumvertrag steht, der Weltraum einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper unterliegt keiner nationalen Aneignung durch Beanspruchung der Hoheitsgewalt, durch Benutzung oder Okkupation oder durch andere Mittel.
Was da auch noch dazugehört, muss man sagen, ist, auch kein Unternehmen darf das tun. Also SpaceX dürfte jetzt auch nicht einfach sagen, so, ja, das hier ist jetzt SpaceX City oder Elon Musk City hier auf dem Mars und das gehört uns.
Und grundsätzlich bedeutet das auch, dass wissenschaftliche Forschung frei ist. Also forschen ist irgendwie immer okay. Also wenn man jetzt quasi da so einen Stein mitnimmt für Forschung, ist es okay. Das wurde ja bei Apollo zum Beispiel auch zuhauf gemacht. Also da wurden ja auch Mondsteine zur Erde geholt. Jetzt ist aber das Problem, wie immer in den Rechtswissenschaften, das ist Auslegungssache. Das heißt, es gibt VölkerrechtlerInnen, die sagen, Rohstoffabbau wäre völkerrechtswidrig. Also das darf niemand machen, außer also zu Forschungszwecken. Und andere sehen das eben gar nicht so. Und wer das konkret auch nicht so sieht, ist die NASA zum Beispiel. Die plant ja neue Mondmissionen vor allem und in großer Zukunft, denn vielleicht auch noch vom Mond zum Mars zu fliegen im Rahmen ihrer Artemis-Mission. Und allgemein formuliert haben sie die sogenannten Artemis-Accords. Das sind quasi so Regelungen, wie man zukünftig auf dem Mond zusammenarbeiten möchte. Und da hat die NASA halt gesagt, okay, das haben wir hier jetzt aufgesetzt und hat allen anderen Staaten angeboten, das zu unterzeichnen, wenn sie da irgendwie mitmachen wollen bei Artemis. Das heißt, das ist eine Art Vereinbarung, aber die ist nicht so wie der Weltraumvertrag. Also es geht nicht über die UN, es ist nicht Völkerrecht und so weiter. 55 Staaten haben die Artemis-Accords bisher unterzeichnet, Deutschland auch. Was bedeutet, dass diese Interpretation, die halt sagt, ja okay, könnten da schon irgendwas abbauen, könnte gängig werden als Interpretation.
Ja, aber so ein bisschen ist das doch schon, die USA sagen, das, was wir machen wollen, ist in Ordnung, oder? Also
ja, voll, ja. Und tatsächlich gibt es auch in Europa ein Land, was da vor ein paar Jahren ganz schön vorgeprescht ist, und das ist Luxemburg. Die haben ein Weltraumgesetz erlassen und in dem steht auch, dass man gerne Rohstoffe auf dem Mond abbauen darf. Und tatsächlich ist das jetzt auch wieder ziemlich aktuell, denn neulich ist ja Hakuto RM2, ich wollte gerade sagen, ist gelandet, hat, naja, versucht auf dem Mond zu landen. Die Landung ist leider missglückt, aber bei der Mission von der japanischen Firma iSpace, da war auch ein Rover aus Luxemburg am Start.
Ja, und auch spannend, das war auch ganz explizit, um einen Präzedenzfall zu schaffen, nämlich dieser Rover, der hatte so eine Schaufel vorne dran, wie so ein Radlader. Und sollte da eine Schaufel voll Mondgestein aufbaggern, was dann von iSpace an die NASA verkauft worden wäre. Für, ich glaube, so $2,000 oder $5,000 oder so. Und der Rover wäre nicht zurückgekommen. Also die NASA hätte da selber hinfliegen müssen und sich...
Um das abzuholen.
Ich
dachte gerade so preiswert, aber wenn man natürlich das Flugticket nicht inklusive hat.
Genau. Es ist nicht für Forschungszwecke, sondern sie wollten einfach Mondgestein verkaufen, damit man in Zukunft sagen kann, hey, es wurde doch schon mal gemacht.
Aber auch die Steine sind natürlich eine gute Ressource für auf dem Mond, also um das dann irgendwie vor Ort zu benutzen.
Um zum Beispiel Behausungen zu bauen. Also man würde praktisch die Mondbasis bauen, sie unter Mondgestein vergraben, um sich vor der kosmischen Strahlung zu schützen. Das ist eine Idee zumindest, die man hat.
Es gibt zum Beispiel auch die Idee, dass man das Mondgestein zum 3D-Druck benutzt und dann da quasi alles Mögliche draus machen kann. Und auch einen interessanten Gedanken hatte Christiane Heinicke.
Auf dem Mars Rohstoffe abzubauen ist eher für Unternehmen interessant, die diese Rohstoffe dann auf dem Mars verkaufen wollen, um Menschen, die ohnehin dort sind, zu versorgen mit was auch immer. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass so weiter in die Zukunft gedacht, dass es irgendwann Sachen auf dem Mars gibt, Produkte auf dem Mars gibt, die auf der Erde hier ganz heiß begehrt sind. Vielleicht gibt es dann irgendwann so eine total coole Marspflanze, die total lecker ist und die hier auf der Erde nicht wächst und die dann vom Mars auf die Erde importiert wird.
Okay, bis es vielleicht so weit kommt, könnte noch ein kleines bisschen Zeit vergehen. Trotzdem stehen die nächsten Mondmissionen zumindest eigentlich demnächst an, kann man sagen. Also im Moment passiert auf dem Mond viel, bisher noch ohne Menschen. Aber eigentlich ist alles, was vor allem am Südpol vom Mond gerade passiert, Vorbereitung auf die Artemis-Mission, die NASA plant. Beziehungsweise eigentlich läuft Artemis ja auch schon. Artemis 1 war schon 2022, war da eine Sonde ohne Crew. Leider müssen wir, glaube ich, noch ein kleines bisschen auf Artemis 2 warten. Also ist aktuell für April 2026 geplant. Das ist dann die erste Mission tatsächlich mit Crew. Ich finde es persönlich ziemlich crazy, dass die nur einen Test machen und dann direkt eine Crew losschicken. Und die landen allerdings noch nicht auf dem Mond. Also die fliegen auch einmal rum, kommen wieder zurück. Und die erste Artemis-Mondlandung, die ist aktuell noch geplant für Mitte 2027. Und das wäre dann die erste Mondlandung seit Apollo. Und der Artemis-Plan sieht dann sogar vor, dass man sich nicht direkt eine Mondbasis aufbaut, aber eine Raumstation um den Mond, dass man da noch einmal so eine kleine Zwischenstation hat, dass man zur Raumstation hinfliegen kann und dann von dort auf die Mondoberfläche und dann auch genau so ungefähr wieder zurück. Ich persönlich würde sagen, wenn das wirklich stattgefunden hat, dann können wir vielleicht nochmal über eine Mondbasis sprechen.
Und dann können wir vielleicht über den Mars sprechen.
Und dann reden wir erst über den Mars. Und wenn wir dann tatsächlich mal so weit sind, dass wir da eine Basis irgendwie aufbauen wollen, dann kann man auch sagen, dass Habitate, also Unterkünfte auf Mond und Mars tatsächlich einigermaßen ähnlich gut funktionieren könnten. Aber Christiane Heinicke sagt, dass es trotzdem da auch Unterschiede gibt.
Was auf dem Mond stärker ist, ist die Weltraumstrahlung. Das heißt, da bräuchte man einen noch stärkeren Strahlungsschutz als auf dem Mars. So der eine große Unterschied ist, wenn ich auf Außeneinsätze gehe, also wenn ich das Habitat verlasse, Mondstaub und auch der Staub auf dem Mars, die unterscheiden sich im Detail. Also der Mondstaub, der ist scharfkantiger, noch ein bisschen fieser, der klebt noch besser an allem dran. Der Marsstaub umgekehrt enthält toxische Chemikalien. Also im Endergebnis, ich muss bei beiden vermeiden, dass die in das Habitat eindringen. Aber auf dem Mars kann es eben auch sein, der Mars war potenziell mal, konnte Leben beherbergen. Und es kann sein, unter Umständen, dass es noch heute Lebewesen auf dem Mars gibt. Und wenn es aber so ist, dann wollen wir diese Lebewesen natürlich auf keinen Fall zur Erde einschleppen. So, das heißt aber, dass wir beim Mars-Habitat aufpassen müssen, wenn wir rein und raus gehen, dass wir dann beim Reinkommen keine Mars-Mikroben oder andere Lebewesen mit reinschleppen. Umgekehrt wollen wir natürlich den Mars nicht kontaminieren. Das heißt, auch beim nach draußen gehen sollten wir aufpassen, dass wir da jetzt nicht überall Mikroben mit verteilen.
Aber ähnlich wie es beim Mond war. Also da hat man ja auch lange gedacht, okay, könnte sein, dass da irgendwas lebt. Die ersten Apollo-Missionen, die waren dann auch immer noch mit so einer Quarantänezeit hinterher.
Das finde ich auch so cool irgendwie, ja. Aus heutiger Sicht so total bescheuert. So.
Ja, aber man wusste es nicht oder zumindest nicht sicher und dann hat man das halt irgendwie lieber so gemacht, genau.
Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber einer von den Apollo-Astronauten musste ja seinen Geburtstag in dieser Quarantäne feiern.
Oh, auch so sad. Jetzt haben wir irgendwie viel über so staatliche Akteure und auch große Firmen mit viel Geld gesprochen. Bei diesen ganzen Überlegungen gibt es aber auch noch andere Akteure. Und zwar einen sehr großen Verein. Also es ist tatsächlich ein Verein, wo man Mitglied sein kann, wo man Mitgliedsbeitrag bezahlt und das, was alles ehrenamtlich funktioniert. Und das ist die Mars Society. Die Mars Society hat auch einen Ableger in Deutschland.
Die ist übrigens entstanden aus dieser Mars Direct-Idee von Robert Zubrin. Einfach Leute, die den Mars geil finden.
So ein Flug zum Mars ist ja eigentlich ein Multimilliarden-Business und vor allem eine richtig, richtig teure Angelegenheit. Aber also über die Mars Society können da auch Amateure mitmischen.
Mein Name ist Lothar Karl. Ich bin ein pensionierter Bibliothekar, war aber mein Leben lang Raumfahrt begeistert. Und ich bin dann zufällig vor 10, 15 Jahren auf die Mars Society gestoßen.
die planen jetzt nicht direkt eine Rakete oder 1000 Raketen, die dann irgendwie nacheinander zum Mars fliegen, sondern die fangen erstmal ein bisschen kleiner an, und zwar mit einem Wetterballon. Wetterballons gibt es zuhauf hier auf der Erde, die, wie der Name schon sagt, vor allem das Wetter erforschen. Und die planen einen Wetterballon, der dann eben die Marsatmosphäre untersuchen soll.
Es ist eine Arbeit, die nicht, wie will ich sagen, technische Expertise erfordert, aber viel Geduld und Zeit, hauptsächlich, als ich noch gearbeitet habe, nach Feierabend. Und die Ballons, an denen wir jetzt gebaut haben, die haben 4 Meter Durchmesser. Und so wird dann ein Segment ans andere geklebt. Und das erfordert eigentlich hauptsächlich sehr viel Geduld. Das ist meine Hauptarbeit im Ballonteam gewesen.
Das finde ich schon echt eine saucoole Idee. Ich habe irgendwie das Gefühl, man hat immer angenommen, ja, wir müssen da eine Rakete hinschießen, und wenn wir dann da im Orbit sind, müssen wir da irgendwie alles mit Raketen machen. Also Ballon ist eigentlich eine total elegante Idee auch.
Ich glaube, manchmal entstehen solche Ideen auch aus der Not heraus. Also wenn das jetzt so ein Verein ist und die haben ja wenig Ressourcen, wenig Geld, und dann hat man vielleicht nochmal so ein paar andere Blickwinkel darauf, dass man halt sagt, ja okay, es geht doch auch irgendwie vielleicht günstiger. Andererseits muss man natürlich sagen, man kann ja den Ballon jetzt nicht hier loslassen und dann fliegt er dahin. Der muss natürlich trotzdem mit einer Rakete dahin geschickt werden. Aber die meinen das ernst. Es gab schon einen Testballon, der mit einer Höhenforschungsrakete in die Erdatmosphäre geschickt wurde und dann halt eben wieder abgesunken ist. Das Ganze war gesponsert vom DLR. Und jetzt erhoffen sie sich eben, dass sie das demnächst auch auf dem Mars machen können und Informationen über die Atmosphäre kommen, was tatsächlich auch was einigermaßen Neues wäre. Denn Sonden, die da jetzt hingeflogen sind, also mit dem Mars Rover zum Beispiel, die sind ja immer möglichst schnell durch die Atmosphäre gekommen. Also einfach nur schnell durch und dann ab auf die Oberfläche quasi. Also der Ballon hätte zumindest mal ein bisschen mehr Zeit, die Atmosphäre zu erforschen. Die Mars Society hat jetzt also ihren Wetterballon für den Mars irgendwie vorangetrieben, und jetzt warten sie im Prinzip auf eine Mitfluggelegenheit zum Mars.
Ja, jetzt haben wir über einige Möglichkeiten gesprochen, wie es denn weitergehen könnte. Wir können es natürlich nicht wissen, niemand kann das wissen. Ich meine, vor allem, wenn man jetzt gerade mal auf die NASA schaut, die große Probleme mit ihrem Budget haben, das Donald Trump kürzen will.
Aber Artemis ist ja immerhin einigermaßen konkret. Also das macht diese Mission oder dieses Set an Missionen immer noch extrem spannend. Ich zweifle natürlich an diesem Start für Artemis 2 nächstes Jahr im Frühjahr. Also das wird sich irgendwie alles nochmal verschieben, die Mondlandung dann nochmal. Und dann sind wir ja auch weit davon entfernt, quasi in den 2030ern zum Mars zu fliegen. Die Frage ist so ein bisschen, was China macht. Da ist es ja leider immer so, dass da wenig öffentlich kommuniziert wird. Da gilt für mich so ein bisschen wie immer eigentlich, wenn die es richtig ernst meinen, machen die das vielleicht. Also deswegen denke ich, zum Mond, wenn die NASA ihr Budget irgendwie halten kann, dann machen die das schon noch. Kann gut sein, dass das Lunar Gateway, also diese Raumstation um den Mond, vielleicht nicht mehr aufgebaut wird. Das kann ich mir vielleicht noch vorstellen, dass da dann irgendwie gekürzt wird, am ehesten noch. Und dass wir dann auch wieder weiter entfernt sind von der Mondbasis, ne? Und auch von den Mars-Missionen. Aber eigentlich haben die Rakete, die haben die Kapsel. Das ist ja, das existiert ja alles schon.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Donald Trump das noch so als Erfolg für sich mitnehmen wollen würde. So, er ist jetzt auf dem Mond gelandet. Das war ja in seiner ersten Amtszeit tatsächlich auch so. Da hat er versucht, das krass zu beschleunigen. Ja, und Mars, ich glaube, für mich gerade das Aussichtsreichste ist tatsächlich SpaceX mit dem Starship. Einfach, weil es schon in der Luft ist, wenn auch noch nie so ganz lang. Und ja, da muss man auch mal noch schauen. Sie müssen ja, um zum Mars zu fliegen, das auch hinkriegen, das Starship in der Erdumlaufbahn wieder zu betanken.
Aber bei SpaceX ist halt das Gute, dass das eine Firma ist. Also die können ja quasi machen, was sie wollen, solange sie genug Geld haben. Und das ist nicht irgendwie gebunden an Politik oder so, oder zumindest nicht ganz so stark wie jetzt die NASA. Ja. Leider kann ich mir auch vorstellen, dass ich keine Mars-Mission mehr miterlebe. Aber bei der Mondmission bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das noch miterlebe. Dass das noch, während ich auf der Erde bin, passiert. Ich gucken kann, mit meinem Fotoapparat am Fenster stehen kann und sagen kann, hier ist der Mond und da sind jetzt gerade Menschen drauf. Ob wir jetzt 1, 2, 3 Erdbeermonde warten müssen, bis das kommt, oder vielleicht noch 10, aber es wird passieren.
Ja, ich hasse das immer so als Journalist sagen zu müssen, so damit den Beitrag aufhören, so ja, wir werden sehen, ob wir es noch erleben werden oder nicht.
Und in der Raumfahrt ist das so oft, da sagt man das ständig.
Ja, was sich nicht verzögern wird, ist unsere nächste Folge, die kommt in 2 Wochen raus. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, Themenideen oder irgendwie Kritik, irgendwas, dann schreibt uns sehr gerne an liftoff@ard.de oder lasst uns einen Kommentar da auf den Plattformen, wo das geht. Und jetzt zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das so ein bisschen schlecht geplant, wann dieser Podcast-Tipp kommt, weil eigentlich müsste Fritz den machen. Es geht nämlich um den KI-Podcast, den Fritz gemeinsam mit Marie Kilk und Gregor Schmalzried hostet. Der KI-Hype um ChatGPT, der ist ja schon so ein bisschen abgeklungen, aber das bedeutet nicht, dass die Entwicklung da aufgehört hat. Jetzt kürzlich kam gerade Veo 3 raus von Google, diese Video-KI. Das war für mich wieder so ein Moment einfach der absoluten Begeisterung auf der einen Seite, was das jetzt alles kann, aber auch so ein Angstmoment, gerade auch für mich als Journalist, so werde ich noch einen Job haben in 30 Jahren. Und genau diese Sachen, die wollen wir im KI-Podcast für euch einordnen. Und damit ihr da nicht den Überblick verliert, empfehle ich einfach den KI-Podcast zu hören von der ARD. Jede Woche eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.